Deutschlandfunk. Streitkultur.
Und zu dieser Sendung begrüßt Sie heute Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Und wir versuchen uns heute an einer demokratischen Umwälzung. Unsere Streitfrage: Muss die katholische Kirche eine Demokratie werden?
Auf der einen Seite kann man ja meinen, die Kirche ist ganz was anderes als eine Demokratie.
Demokratie. Wie man Bischof wird? Ganz früher konnte das ganz einfach sein. Wenn die Gläubigen meinten, der da, der kann's, dann war der Kandidat fällig.
Wir sind kein Dauerparlament.
Demokratie. Im Übrigen ist das nicht meine Theorie, die Kirche sei eine absolutistische Monarchie, sondern das ist lediglich die Übersetzung des Kirchenrechts in eine politologische Terminologie.
Wer jetzt noch systemische Ursachen leugnet und einer notwendigen Reform der Kirche in Haltungen und Strukturen entgegentritt, hat die Herausforderung nicht verstanden.
Diese Kirche in dieser Welt als Gesellschaft verfasst und geordnet ist verwirklicht in der katholischen Kirche, die vom Nachfolger Petri und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird. Das ist ein zentraler Satz, den ich jetzt gerade zitiert habe, aus einem zentralen Dokument, das durch das Zweite Vatikanische Konzil formuliert wurde, Lumen Gentium. Und was diese Konstitution geleistet hat, das ist, wenn man so will, das Amt des Bischofs in der katholischen Kirche aufzuwerten gegenüber dem Papst, nicht im Sinne von Konkurrenz, eher im Sinne von Zusammenarbeit. Was das Dokument aber nicht geleistet hat, die Rolle aller anderen, die Kirche machen und auch Kirche sind, zu fassen und sie aufzuwerten, schon mal gar nicht. Die katholische Kirche ist hierarchisch und, so lautet die Kritik vieler Mitglieder dieser Kirche, sie interessiert sich eigentlich nicht sehr sonderlich viel für das Mitspracherecht all derer, die eben keine Bischöfe sind. Und die Kritik, die wird nicht erst, aber vor allem seit dem synodalen Weg mit sehr viel Nachdruck formuliert. Auch auf dem Katholikentag, der in diesen Tagen in Stuttgart stattfindet, beschäftigen sich Gläubige mit dieser Frage, die ich jetzt nochmal für die Streitkultur auf den Punkt bringen will. Soll die katholische Kirche eine Demokratie werden? Sollten nicht die Gläubigen selbst entscheiden dürfen, wer ihnen, wer ihrer Gemeinde als Bischof vorsteht? Und sollten sie nicht auch ihre Führungspersönlichkeiten kontrollieren dürfen, so etwa 300 Jahre nach der Erfindung der Gewaltenteilung? Darüber wollen wir streiten heute in dieser Sendung. Und meine Gäste, das sind zwei profilierte deutsche katholische Theologen, nämlich Jan-Heiner Tück, Professor für systematische Theologie an der Uni Wien. Und aus Wien ist er uns auch zugeschaltet. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, ja, danke.
Und auf der anderen Seite Gregor Maria Hoff, Professor für Fundamentaltheologie und ökumenische Theologie an der Paris-Lodron-Universität Salzburg, derzeit in Rom in einem Forschungssemester und uns deswegen von dort zugeschaltet. Auch Ihnen herzlich willkommen, Herr Hoff.
Buongiorno.
Und Sie beide, Sie kennen sich und deswegen wollen wir in dieser Sendung auch nicht so tun, dass Sie sich nicht kennen, deswegen duzen Sie sich, nur damit die Hörerinnen und Hörer das wissen. Sie beide, Sie haben jetzt jeder etwa 60 Sekunden Zeit für den, wie wir es nennen, argumentativen Aufschlag. Herr Tück, Sie können gerne anfangen. Also soll die katholische Kirche eine Demokratie werden, ja oder nein? Ihr Plädoyer bitte.
Ich würde zunächst mal daran erinnern wollen, dass die Kirche mit dem Zweiten Vatikanum die Demokratie als Staatsform anerkannt hat. Das ist eine Errungenschaft, die man gegenüber Traditionalisten, die immer noch von einem katholischen Staat träumen, entschieden zu verteidigen hat. Zu Ihrer Frage, ich würde etwas zurückhaltend sein. Synodalität, ja mehr, Demokratie nicht unbedingt. Das hängt zunächst damit zusammen, dass nicht alle Institutionen in einer demokratischen Gesellschaft in gleicher Weise demokratisch organisiert sind. Denken Sie an die Subsysteme Wirtschaft, Militär. Demokratie ist nun ein Begriff der politischen Theorie, der sich nicht ohne weiteres mit der Kirche als Volk Gottes verträgt. Es ist zwar richtig, dass man eine hierarchische Konzeption von Kirche im Sinne der Societas Perfecta, also der vollständigen oder vollkommenen Gesellschaft, der im Ersten Vatikanum favorisiert wurde, überwunden hat und jetzt eher von Communio, von Volk Gottes etc. spricht, aber der Souverän der Kirche, Sie haben gerade Lumen Gentium zitiert, ist nicht das Volk, sondern ist, um es abgekürzt zu sagen, Jesus Christus. Von seiner Botschaft her ist zu fragen, was die passende Organisationsform ist. Und hier würde ich schon sagen, dass mehr Partizipation von Laien insgesamt sinnvoll ist, aber ich würde die bischöfliche Verfassung der Kirche, wie das Zweite Vatikanum sie gelehrt hat, auch entschieden verteidigen wollen. Ja, damit höre ich mal auf.
Vielen Dank. Und Herr Hoff, dann von Ihnen bitte die Gegenrede.
oh, die Gegenrede schließt erstmal an. Also dem ist erst einmal zuzustimmen. Also anders als in einer Demokratie ist in der Kirche eben nicht das Volk der Souverän, sondern Gott, letztlich eben Jesus Christus. Und damit ist eben schon auch eine etwas andere Zuordnung gegeben. Aber die katholische Kirche hat durchaus die Möglichkeit, demokratische Strukturen auch in ihr selber zu entwickeln, freizugeben. Es gibt in der katholischen Kirche reale Macht und Macht muss eben auch immer wieder an die zurückgebunden werden, denen sie dient. Und Sie haben Lungentium zitiert, in der katholischen Kirche entscheiden eben Papst und Bischöfe, aber der Trick dabei, wenn genau die sich für demokratische Partizipation des Volkes Gottes, zum Beispiel bei Bischofswahlen, entscheiden, dann hat das selbst wiederum einen apostolischen Rang. Also das, worauf Jan-Heiner Tücke hinaus will, die Bedeutung eben auch des Bischofsamtes damit zu stärken. Das kann ja auch damit geschehen, dass man Gewaltenteilung freigibt. Und aus meiner Sicht braucht es in der katholischen Kirche mehr demokratische Gewaltenteilung, nicht zuletzt eben auch um der aktiven Teilnahme der Getauften, ja wirklich auf allen Ebenen kirchlichen Handelns mehr Raum zu geben. Also wir sind als Christinnen Bürgerinnen zweier Welten, aber eben Bürger und wir sind nicht Schafe. Wir leben im 21. Jahrhundert in einer digitalisierten Welt, in der, glaube ich, immer auch ein persönliches, verantwortliches Statement darstellt. Und ich glaube, dass das pastoral-hierarchische Leitungsamt der Kirche, das ja noch aus der Antike stammt, demokratischen Lernbedarf und Nachholchancen auch hat.
Vielen Dank Ihnen beiden. Also soll die katholische Kirche eine Demokratie werden? Darüber reden und streiten wir heute in der Streitkultur. Und einen Satz, einen Ausdruck von Herrn Hoff, den nehme ich jetzt direkt nochmal mit auf. Wir sind Bürger und keine Schafe. Ich vermute mal, Herr Tück, das sehen Sie grundsätzlich nicht anders, oder?
Das sehe ich nicht anders. Also wir sind in der Kirche aktive Subjekte der Evangelisierung. Der synodale Weg in Deutschland bezieht sich auch zu Recht immer wieder auf das gemeinsame Priestertum aller Gläubigen, das durch Taufe und Firmung grundgelegt ist. Dadurch sind wir eben nicht einfach blökende Schafe. Aber dieses Motiv des gemeinsamen Priestertums aller Gläubigen zielt zunächst mal darauf ab, die Präsenz des Evangeliums in den ausdifferenzierten Lebenswelten der Moderne zum Ausdruck zu bringen, ihr ein ansprechendes Gesicht zu geben und zielt vielleicht nicht so sehr dahin, quasi in Konkurrenz zu den Amtsträgern der Kirche jetzt Mitbestimmungsrechte geltend zu machen. Das ist jetzt keine spirituelle Immunisierung der Reformdiskurse, die geführt werden, aber ein wichtiger Punkt, der meines Erachtens, wenn Kirche in den säkularisierten Gesellschaften eine Zukunft haben will, stärker ins Zentrum gerückt werden muss. Wie können wir als Erzähl-, als Erinnerungs-, als Nachfolgegemeinschaft quasi die Transmissionsriemen gut weitergeben?
Genau das, würde ich sagen, spricht dafür, den Freiheitsrechten der Getauften tatsächlich mehr Raum zu geben. Und zwar eben auch institutionell verbürgten Raum. Also du sprichst zu Recht eben nochmal das gemeinsame Priestertum so an, dass es kein Konkurrenzverhältnis zum apostolisch verfassten Amt der Bischöfe darstellt. Und das heißt eben, glaube ich, dass dieses Zusammenspiel deutlich besser eben auch auf einer institutionellen Ebene ablaufen kann. Und ich mache das noch einmal im Blick eben also auf die angesprochene tatsächlichen demokratischen Rechtsformen, von denen wir als Kirche eben auch als Bezeugungs-, als Erzählgemeinschaft eben profitieren können, etwa bei der Bestimmung von Bischöfen, aber eben auch bei all dem, wo wir einfach auch Standesdenken innerhalb der Kirche durchbrechen, nicht nur können, sondern müssen. Am Anfang ist ganz kurz, hier mal so eingespielt worden, ein Zitat von Kardinal Marx. Das bezieht sich auf den katholischen Missbrauchsskandal. Ich glaube, dass die Kirche in einer demokratischen Gesellschaft an diesem Punkt eben von einer demokratischen Rechtskultur auch in Bezug auf die eigenen Verantwortungsszenarien sehr, sehr viel lernen kann und vor allen Dingen muss.
Ich glaube, dass sie da auch schon wirkliche Lernfortschritte gemacht hat. Also der Finanzskandal in Limburg hat dazu geführt, dass quasi Finanzen jetzt transparent geregelt werden, auch von Gremien kontrolliert werden. Die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals hat immerhin auch Lob vom Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung gebracht. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ich komme jetzt mal wir sollen ja ein bisschen streiten, auf einen Punkt, wo ich doch wirklich erhebliche Rückfragen habe. Und das bezieht sich auf das Motiv der freiwilligen Selbstbindung von Bischöfen und Pfarrern an die jeweiligen Mehrheitsentscheidungen von Gremien, also sogenannten synodalen Räten. Hier kann es meines Erachtens wirklich zu Loyalitätskonflikten kommen, wenn nämlich ein solches Gremium quasi, das ja ortskirchlich angebunden ist, zu anderen mehrheitlichen Bestimmungen kommt, als es etwa die universalkirchlichen Vorgaben sind. Und mir scheint es für einen Amtsträger wichtig zu sein, dass er sich nicht nur für eine Legislaturperiode wählen lässt und so quasi dann im Blick auf die anstehende Evaluation wieder nach Mehrheiten schielt, sondern dass er auch eine gewisse Unabhängigkeit hat, nötigenfalls eben auch mal nonkonformistisch gegen Mehrheiten etwas in Erinnerung zu rufen, was vom Evangelium zu sagen aufgetragen ist. Und hier habe ich einfach die Sorge, dass Amtsträger quasi zu Exekutivorganen von synodalen Mehrheitsentscheidungen werden, die ihnen quasi die Unabhängigkeit, die ihnen qua Ordination von Christus her auf diesen hingegeben ist, doch entscheidend auch einschränkt.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Tück, an dieser Stelle sagen Sie ja, dass, oder Sie formulieren die Befürchtung, dass kirchliche Amtsträger in Anführungszeichen als durch Strukturen zu Opportunisten würden, die ihr Fähnchen nach dem demokratischen Wind ausrichten. Richtig?
Das ist jetzt etwas zugespitzt, aber in diese Richtung geht meine Problemanzeige, ja.
Herr Hoff, was sagen Sie dazu?
Ich glaube, dass die Vorschläge, die im Augenblick auf dem synodalen Weg beispielsweise diskutiert werden, also Stichwort synodaler Rat, genau dem Rechnung tragen können. Es geht eben um ein vielschichtiges, um ein komplexes Erwägen von überzeugenden Gründen, ein gemeinsames Treffen von Entscheidungen. Dann geht es hier jetzt nicht nur darum, dass ein Pfarrer beispielsweise für 5 Jahre bestellt wird und dann nach 5 Jahren sich einfach da der Wahl neu stellen muss. Über die Amtsdauer ist damit ja überhaupt noch nichts ausgesagt, sondern es geht erstmal darum, dass eine Gemeinde überhaupt in die Bestellung des Pfarrers eingebunden ist, auch vor allen Dingen in die Bestellung des Bischofs, und dass innerhalb eines solchen Rahmens dann immer wieder auch die Rückkopplung etwa an Diözesanentscheidungen, an Überdiözesanentscheidungen, an universalkirchliche Perspektiven laufen muss. Das ist ja nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern das ließe sich ja sogar institutionell abfedern, also zum Beispiel durch ein Einspruchsrecht, was vor allen Dingen theologischen Dingen gelten müsste. Es kann ja jetzt nicht dann am Ende darum geben, dass in einer Legislaturperiode Maria zur Miterlöserin erklärt wird, in der nächsten aber wieder gestrichen wird. Darum geht es ja gar nicht. Die Gefahr, die du ansprichst, die ist da, die ließe sich aber, glaube ich, prozedural abfedern.
Vielleicht muss ich da mal dazwischen fragen. Also die Kritik, Herr Tück, die Sie an einem solchen synodalen Rat, das ist ja jetzt erstmal nur ein Vorschlag, haben, ist unter anderem auch, dass die Mitglieder eines solchen Rates keine theologische Legitimität hätten. Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Herr Hoff, sagen Sie, dass es theologische Deutungsentscheidungen von diesem Rat möglicherweise gar nicht getroffen würden. Richtig?
Ja, also machen wir es einfach auch ein bisschen auf disziplinarische Entscheidungen. Also etwa die Frage nach der Frauenordination Zölibat, das ist nicht etwas, was vom Synodalen Rat in Deutschland entschieden werden könnte. Allerdings können davon Impulse ausgehen, auch auf die Weltkirche hin. Es können Ideen eingespeist werden. Es ist ja eben auch ein Experiment. Wir müssen etwas ausprobieren und das Glaubenszeugnis, von dem Jan-Heiner Tück ja spricht, in der Kirche eben auch nochmal auf eine breitere Ebene zu stellen. Dafür kann das eben gerade so etwas wie ein Synodaler Rat ein sehr, sehr gutes Instrument sein. Was wir da einspielen, ist nicht zuletzt eben eine Kirche, die auch in einer offenen Gesellschaft, einfach auch mit allen, die daran beteiligt sind, eine andere Diskussions-, eine andere Beratungskultur und auch eine andere Entscheidungskultur einübt. Die Autorität von Argumenten muss auch immer wieder überzeugen, um Entscheidungen, die plausibel sind, anzuleiten, die belastbar sind. Und dafür allein reicht das Amt, eben auch das apostolische Amt nicht. Aber nicht ohne das apostolische Amt. Ja, also mir geht es um diese komplexe Zuordnung der verschiedenen Instanzen und Bezeugungsformen in der Kirche.
Nur der Punkt ist ja der, dass die Bischöfe aufgefordert werden, über die Denkfigur der freiwilligen Selbstbindung quasi Mehrheitsentscheidungen der synodalen Räte dann auch entsprechend umzusetzen. Und Kardinal Kaspar hat hier von der Gefahr einer kollektiven Selbstabdankung der deutschen Bischöfe gesprochen, weil er eben die episkopale Verfassung der Kirche hier gesichert sehen möchte. Der Bischof ist persönlicher Repräsentant der Ortskirche, er ist Zeuge des Glaubens. Und diese Funktion, die quasi altkirchlich da ist, bei allen epochalen Wandlungen, die würde quasi angetastet, wenn jetzt quasi Gremien die Letztverantwortung übernehmen würden. Und ich sehe sehr wohl den Punkt, dass quasi eine amtsherrliche Ausführung des Amtes ein Problem ist. Aber es gibt ja auch die Auctoritas Consultandi, also die Autorität kluger, differenzierter theologischer Beratung. Warum sollen synodale Räte die Entscheidung quasi majoritär vorgeben, die Bischöfe dann gewissermaßen umzusetzen haben? Das leuchtet mir nicht ein. Da sehe ich also auch eine, also vornehm formuliert, eine kreative Fortschreibung des Zweiten Vatikanums, dass man da vielleicht doch nochmal in Erinnerung rufen muss.
Es geht ja nicht darum, dass die Bischöfe dann mit einer solchen Entscheidung abdanken würden. Ihr persönliches Gewissen, ihre theologische Expertise und ihre eben auch Autorität als Bischof ist damit ja nicht angetastet. Sie müssen einfach selber in ganz gravierenden Punkten immer wieder neu überlegen, ist meine möglicherweise von der einer Mehrheit abweichende Perspektive argumentativ so stark, ist sie sozusagen theologisch-dogmatisch so bindend, dass ich nicht zustimmen kann. Und dieses Recht bleibt unbenommen. Es geht ja gerade darum, dass mit der Selbstbindung eben noch einmal die apostolische Autorität der Bischöfe durchaus beachtet wird, dass sie zur Geltung kommt, aber dass sie ein anderes Format einnimmt. Also dieses klassische Decision-Making and Taking auf Synoden bleibt letztlich eines, was am Ende auf die Bischöfe hin konzentriert ist. Und ich glaube nicht, dass uns das auf Dauer gesehen, was die Transparenz, die Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche angeht, weiterhilft.
Aber Herr Hoff, da habe ich eine Zwischenfrage. Wenn das jetzt so ist, wie Sie das beschreiben, also die freiwillige Selbstbindung, das bedeutet, dass in gewisser Weise die Autorität des Bischofs gar nicht angetastet wird und darüber hinaus natürlich bestimmte Entscheidungen ja auch gar nicht in Deutschland getroffen werden können, weil sie ja auch von Rom aus sozusagen bestätigt werden müssten, da könnte man natürlich auch kritisch anmerken, das handelt sich doch eigentlich alles in allem um eine Gaukelei von Mitbestimmung und dann könnte man es auch einfach bleiben lassen.
Nein, also wir bewegen uns jetzt erst einfach mal im Rahmen des geltenden Kirchenrechts. Alles andere würde ja genau den Bedenken, die Herr Tück zum Ausdruck bringt oder Kardinal Kasper zum Ausdruck bringt, eben also auch genau entsprechen. Also bewegen uns innerhalb der Möglichkeiten, die das Kirchenrecht lässt. Zweitens, es geht darum, die Dinge etwas weiterzuentwickeln. Der dritte Punkt, das sollte man nicht unterschätzen, die performative Bedeutung dieses Prozesses. Also das gemeinsam bereits innerhalb eines synodalen Forums, wie dem synodalen Weg einzuüben, daraus bereits solche Beschlüsse fassen zu können, zeigt, dass Partizipation und echte Gewaltenteilung funktionieren können. Und das ist eben tatsächlich so etwas wie Work in Progress oder, um Jan-Heiner Tück nochmal aufzugreifen, eben eine kreative Fortschreibung, deren Ergebnisse nicht komplett festliegen.
Aber der Punkt ist ja der, dass quasi du jetzt sagst, die Bischöfe nehmen performativ ihre Autorität so wahr, dass sie sie zurücknehmen und dadurch quasi Laien ermächtigen, in dieses Machtvakuum hineinzugehen. Und bei aller Machtkritik, die quasi an der Bündelung im Bischofsamt geübt wird, kann man das natürlich metakritisch wenden und sagen, ja, wird das Machtvakuum jetzt nicht von gestaltungswilligen, rhetorisch versierten, medial gut vernetzten Gremienspezialisten und Laientheologinnen aufgenommen? Und ein wichtiger Punkt, die Sozialdynamiken und der mediale Erwartungsdruck, der geschürt wird, der lässt es doch fragwürdig erscheinen, ob die freiwillige Selbstbindung bei allen Bischöfen dann jeweils freiwillig erfolgt oder ob sie nicht doch einem majoritären Druck jetzt nachgeben, sodass es sich dann eben doch um eine Umkodierung der faktischen Wahrnehmung von Amtsautorität handelt.
Das Risiko besteht. Das Risiko besteht auf allen Ebenen und genau dem muss man eben Rechnung tragen, indem eben diese Beratungsprozesse tatsächlich eben auch in entscheidenden Fragen einfach entsprechend Zeit haben, sich Zeit nehmen. Man muss umgekehrt sagen, es gibt vielleicht kaum ein autoritäreres Konzil als das erste Vatikanische Konzil, auf dem es nur Bischöfe waren, die zu entscheiden hatten. Und da ist durch die entsprechende Verfahrensordnung, die Geschäftsordnung des Konzils, ist die Minorität von Anfang an massiv ausgeblendet und dann eben auch sehr praktisch unter Druck gesetzt worden. Also genau das Spiel kann auch auf rein bischöflicher Ebene laufen. Ich glaube, wir lösen damit nicht das Machtproblem als solches. Das ist überall gegeben, wo tatsächlich eben Menschen tatsächlich mit einer Leitungskompetenz eben auch ausgestattet werden. Aber wir sollten sie verflüssigen. Wir sollten sie möglichst auf mehrere Schultern verteilen und zwar gerade eben in einem diskursiven Klima. Das passt zu einer Kultur, für die ich ja eben gerade katholische Kirche eigentlich ansehe. Also die Katholika ist eine, die universal, aber zugleich auch offen ist. Und sie hat sich als unglaublich traditionsdynamisch erwiesen. Also wir haben doch eine Menge an Spielräumen bereits eben auch schon längst vorher gehabt. Ich sage das nochmal mit der Bischofsbestellung. Da gibt es ja unterschiedliche Modelle. Ja. Keine dieser Ordnungen ist als solche einfach nur als einzige Ordnung für uns denkbar. Der Zwölferkreis ist irgendwann auch nicht mehr aufgelegt worden.
Ich hab gut, dass es da fluide Entwicklungen gegeben hat, will ich gar nicht leugnen. Aber ich würde trotzdem nochmal, da du jetzt die universalkirchliche Dimension hervorgehoben hast, auf eine Differenz zwischen dem synodalen Weg in Deutschland und dem von Papst Franziskus inaugurierten Prozess hinweisen. Bei ihm ist im Unterschied zu den Vorgängern tatsächlich Paresia, also Freimut auf allen Ebenen, gefragt. Alles kann gesagt werden, alles darf verhandelt werden. Aber in diesem dreistufigen Prozess sind es dann doch am Ende die Bischöfe, die in Übereinstimmung mit dem Papst entscheiden. Und diese Differenz zwischen beraten und entscheiden, die wird ja eigentlich vom synodalen Weg in Deutschland kassiert. Und klar, das fügt sich gut ein in demokratische Prozedere. Aber nochmal, es steht in deutlicher Spannung zu den bisherigen bischöflichen Praktiken, die Kirche zu leiten. Und die Frage nach der theologischen Legitimität der Laien, die dann quasi das Wort führen, die bleibt natürlich als offene Frage auch im Raum stehen.
Ja. Also die Differenz wird nicht einfach kassiert, sondern hier wird Rechnung getragen, indem jeweils auf dem synodalen Weg eine Zweidrittelmehrheit der Bischöfe erforderlich ist, um Beschlussfassung zu treffen. Zweitens, auch die Differenz zum Papst wird nicht kassiert, denn es wird keine Entscheidung getroffen, die auf weltkirchlicher Ebene und vor allen Dingen auf dogmatischer Ebene von Rom und von der Gesamtkirche abkoppeln würde. Du hast ja gerade selber gesagt, dass Franziskus in der Art, wie Synodalität jetzt gelebt wird, ein anderes Format als seine Vorgänger pflegt. Wir reden auf einmal von einer wirklich synodalen Kirche. Das ist schon noch etwas anderes als eine Kirche, die wir bisher auf diese Art und Weise kennen. Auch eine Kirche der Konzilien ist nicht einfach eine synodale Kirche. Das heißt, wir sind hier bereits in einem Prozess, in dem die Gewaltenteilung epistemisch, also auf die Erkenntnis, auf den Erkenntnisgewinn und auf Entscheidungen bezogen ist, sich bereits verändert hat. Diese Spielräume halte ich für enorm wichtig. Noch einmal also im Blick auf das, was wir als Bürger und Bürgerinnen zweier Welten brauchen. Damit kommen einfach auch die Charismen, aber auch die Freiheitsrechte aller Getauften entsprechend zur Geltung. Machtprobleme bleiben, gar keine Frage. Risiken bleiben.
Wir müssen zum Ende kommen, dieser Ausgabe der Streitkultur, und versuchen wir mal so eine Art Bilanz, reichen uns sozusagen per Studioleitung gegenseitig die Hand zwischen Wien und Rom. Hat sich im Verlauf dieser Diskussion etwas geändert an Ihrer Haltung, und wenn ja, warum hat sich was geändert, beziehungsweise wenn nicht, warum nicht? Herr Hoff, machen Sie mal den Anfang. Hat Herr Tück Sie überzeugt in einem Punkt?
Ich nehme die Mahnung sehr ernst. Und zwar jetzt nicht nur einfach rhetorisch. Also die Mahnung danach, gibt es ein Risiko, dass sozusagen die Strategen der Macht, die rhetorischen Taktiker auch auf Theologinnenseite sozusagen die Oberhand haben und damit die Bischöfe sozusagen eben auch ausspielen könnte. Der zweite Punkt ist einfach das Mahnen, wie können wir das eben auch in einer synodalen Kultur jeweils weltkirchlich rückbinden. Aber das ist eben wiederum etwas auch, von dem ich glaube, dass es innerhalb dieses Reformprozesses synodaler Weg durchaus eine Rolle spielt. Aber ich nehme diese Mahnung wirklich sehr, sehr ernst. Vor allen Dingen einfach immer wieder auch nochmal das Argument der apostolischen Tradition hat ein sehr hohes Gewicht. Ich glaube, dass wir da viel noch überlegen müssen, wie wir zum Beispiel, Jan-Hanna Tück spricht von der Bedeutung der Ordination, wie wir zum Beispiel diese Ordination denken. Ist das etwas, was einfach mit der Handauflegung gegeben ist, oder geht es nicht vor allen Dingen, könnte man sagen, handlungsorientiert um die Bezeugungsform? Da, Sie sehen, ich komme schon wieder in die Diskussion rein, aber die Wertschätzung habe ich damit zum Ausdruck gebracht.
Genau, Herr Tück, dann reichen Sie die Hand nach Rom.
Ja, ich reiche die Hand nach Rom, auch wenn der Gregor Hoff nicht unbedingt römische Positionen vertritt. Also ich sehe natürlich, dass so viele Fragestellungen, Probleme virulent sind, dass sie quasi nicht nur geäußert werden, sondern auch auf der Ebene der Bischöfe wirklich ankommen. Ich würde dennoch auf zwei Punkte hinweisen wollen. Erstens, dass Synodalität im Sinne von Papst Franziskus vielleicht doch etwas stärker auch ein spiritueller Prozess der Unterscheidung ist, wo dem Gebet, der Stille, dem Schweigen größerer Raum eingeräumt wird. Und zweitens, dass hier die bischöfliche Autorität in dem Sinne, dass auch die Entscheidungskompetenz letztlich nach diesen Beratungsverfahren hier beim Bischof, beim Gremium, also beim Kollegium der Bischöfe geht, daran würde ich als nicht zur Disposition stellendes Verfassungsmerkmal der katholischen Kirche festhalten wollen. Und das ist ein etwas dogmatisch geratenes Statement, sorry.
Herzlichen Dank Ihnen beiden, dass Sie sich der Diskussion gestellt haben. Soll oder muss die katholische Kirche eine Demokratie werden? Das war unser Thema heute und darüber haben mit mir diskutiert Jan-Heiner Tück, Professor für systematische Theologie an der Universität Wien und Gregor Maria Hoff, Professor für Fundamentaltheologie und ökumenische Theologie an der Paris-Lodron-Universität in Salzburg. Vielen Dank Ihnen beiden, vielen Dank Ihnen zu Hause fürs Zuhören. Hier folgt jetzt im Anschluss die Sendung Kultur heute. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.